Herzlich willkommen zu Behind Science, Geschichten aus der Wissenschaft mit Luisa und mir, Marie. Schön, dass ihr wieder hier bei uns gelandet seid. Da seid ihr auf jeden Fall richtig. Und ja, wie war eure Woche? Luisa, wie war deine Woche?
Ach ja, bisschen durchwachsen. Ich hatte irgendwie viele Pläne, ein bisschen zu viele Pläne, so nach der Arbeit, jeden Tag irgendwas vor. Heute hatte ich einen Zahnarzttermin, auch ein ganz, ganz schöner Termin. Aber ich wurde sehr gelobt für meine Zähne und ich finde, das bedeutet einem immer richtig viel, wenn die Zahnärzte dann so richtig so, oh, das ist alles in Ordnung und man kann nach 5 Minuten wieder gehen, nachdem man eine Dreiviertelstunde im Wartezimmer saß. Aber hey.
Bestes Gefühl.
Also an sich ganz gut.
Ich hatte Montag schon das Gefühl, ich bräuchte Wochenende. Also ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen noch verwirrt diese Woche von der Zeitumstellung. Aber gut.
Ja, stimmt.
Jetzt ist wieder Science Samstag. Es fühlt sich an, als wäre wieder alles in geregelten Bahnen. Und jetzt freuen wir uns, dass wir euch einen Menschen vorstellen können, der was erfunden hat, das uns vielleicht allen nochmal das Leben retten wird. Und seine Erfindung fällt tatsächlich in eins unserer Spezialgebiete. Deshalb freuen wir uns heute besonders.
Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr ab Folge 1 dabei wart, dass wir zusammen studiert haben, Wissenschaftsjournalismus, das ist genau das, was wir jetzt gerade machen. Und da hatten wir auch so schöne Fächer wie Chemie, Biologie, Physik und Medizin. Und da fällt die heutige Erfindung rein.
Es geht um einen Ballon, der im Körper aufgepustet wird. Diese Idee klingt ziemlich schräg, aber sie ist genial. Und zwar so genial, dass der Erfinder am Ende sogar dagegen ankämpfen muss, dass sie nicht noch inflationärer genutzt wird. Die Idee hatte Andreas Grünzig.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Heute wäre Andreas Grünzig 84 Jahre alt. Er könnte also durchaus noch leben, er ist aber noch nicht mal 50 geworden. Und wenn man den Rest seiner Geschichte kennt und vor allem auch die Umstände seines Todes, ist das alles extrem mysteriös. Und wir haben uns sehr, sehr den Kopf darüber zerbrochen, wie es zu seinem Tod kommen konnte. Darüber erzählen wir euch am Ende dann mehr, damit ihr auch ja bis zum Ende dranbleibt, weil der Zwischenteil ist auch ziemlich spannend, aber am Ende könnt ihr auf jeden Fall so ein bisschen True Crime-mäßig nochmal miträtseln.
Mhm. Und das Ende macht ja auch erst richtig Sinn, wird erst richtig mysteriös, wenn man den Rest kennt.
Stimmt.
Deswegen erzählen wir euch den jetzt. Andreas Grünzig kommt aus Sachsen. Als er geboren wird, das ist in Dresden, ist es 1939, also noch Zweiter Weltkrieg. Sein Vater ist Chemielehrer und Geograf, also der hat auch irgendwie so was Naturwissenschaftliches gehabt, aber er muss für den Wetterdienst der Luftwaffe arbeiten und stirbt dann leider auch noch in den letzten Tagen des Krieges. Die Mutter von Andreas Grünzig ist Klavierlehrerin, aber dafür hat sie dann nicht mehr viel Zeit. Sie muss sich dann vor allem um die Kinder kümmern, denn Andreas hat auch noch einen älteren Bruder, der heißt Johannes.
Nach dem Krieg ziehen sie dann um, also erst nach Leipzig von Dresden aus, das ist ja nicht ganz so weit, und dann richtig weit weg zu Verwandten nach Argentinien. Da sind ja damals viele hingegangen nach dem Krieg, also viele Deutsche. Der Grund ist, dass sie ziemliche Angst vor einem dritten Weltkrieg haben und eben in Sicherheit leben wollen. Aber irgendwann stellen sie dann fest, die Schulausbildung ist in Deutschland deutlich besser als in Argentinien und dann kehren sie nach einigen Jahren wieder zurück nach Leipzig.
Das mit der Schulausbildung war ihnen nämlich ziemlich wichtig. Also da hat die Mutter auch alles gegeben, dass die zwei Jungs da eine gute Ausbildung machen. Sie machen ein Abi. Andreas Abi ist auffallend gut und er macht dann das, was auch sein älterer Bruder macht. Er geht weg aus Leipzig und zwar nach Heidelberg, um da Medizin zu studieren.
Genau. Also sozusagen da, wo Marie wohnt.
Stimmt.
Stimmt, ich auch.
Der war hier schon vor
du wandelst,
mir. Ja.
Du wandelst auf seinen Pferden sozusagen.
Stimmt, vielleicht gibt es hier eine Straße, die nach dem benannt ist oder so, muss ich mal rausfinden.
Ja, das kannst du mal rausfinden. Kannst mal gucken, wo der so seine tollen Ideen hatte. Er ist damals auch aus politischen Gründen nach Heidelberg gegangen, anders als Marie. Also damit ihr euch die Umstände besser vorstellen könnt, zu der Zeit, zu der er damals nach Heidelberg gegangen ist, war zwar der Krieg vorbei, der Zweite Weltkrieg, aber dafür gab es plötzlich West- und Ostdeutschland. Und auch wenn es noch keine Mauer gab, wäre es für die beiden im Osten nicht möglich gewesen zu studieren. Also das war damals, hat sich damals schon abgezeichnet. Und das war damals auch nur Kindern von irgendwie Ärzten oder so vorbehalten. Und deshalb flüchten sie dann nach Heidelberg, um Medizin zu studieren.
Ja, das war wohl irgendwie nur so den Intelligenten vorbehalten, auch total verrückt. Also ich habe gelesen, wenn Andreas in Leipzig geblieben wäre, dann wäre er wahrscheinlich sowas geworden wie Maurer. Also sowas hatte dann diese Planwirtschaft für ihn vorgesehen.
Wäre auf jeden Fall einiges von seinem Potenzial verloren gegangen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei er schon so ein praktischer Typ ist, kommen wir ja gleich noch zu. Aber er flieht dann erstmal, beginnt mit Medizin und während sein Bruder Augenarzt wird, spezialisiert sich Andreas auf Herz-Kreislauf-Probleme.
Das heißt, alles, was so mit dem Herzen und unseren Blutgefäßen zu tun hat. Also sowas wie Herzmuskelentzündung, Vorhofflimmern, Herzinfarkt, Thrombose, all sowas.
Und das sind immer noch diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigsten Todesursachen hier in Deutschland. 33,3% machen die aus, also noch mehr als Krebserkrankungen zum Beispiel. Und Andreas Grünzig hat die Behandlung von solchen Erkrankungen durch seine Erfindung aber total verändert.
Ja, richtig, richtig revolutionär, was er da geschaffen hat. Wie genau kam es jetzt dazu? Also nach dem Studium ist er erstmal ganz klassisch Assistenzarzt geworden. Da ist er dann in der Schweiz gelandet, in Zürich, am Kantonsspital. Ich finde das so witzig, als ich das gelesen habe. Spital sagt man ja immer noch heute auch zu Krankenhaus in der Schweiz. Und für mich ist das so ein richtig altes Wort. Aber ich habe eine Freundin aus der Schweiz und die sagt auch mal, ich war da in Spital gewesen oder so. Ganz süß.
Stimmt.
Ja, heute heißt es Uniklinikum. Da können wir uns wahrscheinlich mehr drunter vorstellen. Und da behandelt er dann als Assistenzarzt und später dann als fertiger Arzt viele, viele verengte Beingefäße.
Und immer wenn wir jetzt Gefäße sagen, nur dass wir das einmal geklärt haben, dann meinen wir Blutgefäße, also Adern, Venen, wo unser Blut durchfließt. Und wenn die eng sind an einer Stelle oder verstopft, dann ist das super gefährlich, weil es passieren kann, dass dann Teile unseres Körpers nicht mehr mit Blut versorgt werden. Das ist wirklich der Worst Case so.
Und im schlimmsten Fall sind das so Teile unseres Körpers wie der Kopf oder das Herz selbst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sowas lese, denke ich direkt so, Gott, bestimmt habe ich das. Ich habe richtig Panik vor sowas irgendwie. Also ich finde, das ist so.
Das würdest du merken.
Ja, du merkst es ja, ja.
Ja, okay, so lang, ja, stimmt. Also wenn es zu spät ist,
ja,
stimmt,
dann ist
schon
zu spät. Aber es geht dann wahrscheinlich schnell.
Wenn es
aber da stresse ich mich auf jeden Fall immer so ein bisschen. Denn wenn es zum Äußersten kommt, also wenn diese Gefäße verstopft sind und zum Beispiel Kopf und Herz nicht mehr versorgt werden, dann sterben wir. Und weil das alles eben so ein Kreislauf ist, ist es ganz egal, wo was verstopft oder eng ist. Also irgendwo im Körper kann sich das halt auf andere Körperteile auswirken. Und das ist dann immer lebensgefährlich. Andreas Grünzig hat sich am Anfang viel mit diesen Verengungen in Blutgefäßen an den Beinen beschäftigt. Und dafür gab es damals schon eine Behandlungsmethode, die war aber nicht ganz unkompliziert. Er hat sich damals aber trotzdem dafür stark gemacht, dass die in Zürich eingesetzt wurde. Und die Technik hieß, das finde ich so einen strange Begriff, Dottern. Die wurde auch nach einem Forscher benannt.
Genau, der Typ hieß halt Charles Dotter. Und ich weiß jetzt nicht, auf Englisch heißt es irgendwie Dottering, ich weiß nicht. Oder gibt es noch eine Möglichkeit, Dottern irgendwie englischer auszusprechen?
Dottering.
Dottern.
Ja, schöner Name. Auf jeden Fall schöner als Grünzig, aber gut, darum geht's hier nicht. Wurde jedenfalls nach dem Forscher Dotter benannt. Und dafür wurden Katheter sind so ummantelte Drähte, kann man sich das einfach vorstellen, wurden in diese Gefäße geschoben, die dann verengt waren. erst ganz dünne Drähte, dann immer dickere und dadurch wurde dann diese Stelle, die verengt war, geweitet.
Aber diese Methode, die war recht umstritten, denn wenn man da jetzt einfach so Drähte durchschiebt, ich meine, das hat zwar meistens den Zweck erfüllt, dass es dann der Weg frei wurde, aber es war auch ziemlich gefährlich, weil es ja auch passieren konnte, dass man da jetzt mal ein bisschen vorbeigepiekst hat oder auch sowas, was man dann da, also stell dir vor, da sitzt irgendwie Blut in so einem Klumpen oder so fest. Und dann schiebst du das einfach durch. Und klar, dann ist die Stelle wieder frei. Aber das kann ja sein, dass so ein Pfropfen dann auch durch die Blutbahn schießt und vielleicht in deiner Lunge landet. Und dann ist es auch wieder total lebensgefährlich. Also deshalb überlegt Andreas Grünzig, gut, irgendwie diese Methode mit dem Draht durch die Bahn zu gehen, findet er gut. Aber er denkt sich da schon, das geht bestimmt besser.
Und das macht er immer nach Feierabend. Und da mal der Appell, was macht ihr so nach Feierabend? Also ich entwickle normalerweise keine Techniken mehr nach Feierabend, aber er hatte so eine große Motivation, da was zu entwickeln, dass er nach seinem stressigen Job als Oberarzt damals ja schon sich zu Hause noch hingesetzt hat und das entwickelt hat. Und zwar an seinem eigenen Küchentisch. Und wir haben uns da mal so ein Foto angeguckt. Das ist wirklich so ein ganz rustikaler Holztisch. Hinten im Hintergrund ist ein Kühlschrank beklebt mit ganz vielen Aufklebern. Es sieht alles irgendwie so ein bisschen chaotisch WG-mäßig aus. Ich hatte direkt so WG-Vibes. Und da hat er also wirklich in so einer absolut keiner Klinik-Atmosphäre hat er dann seine Erfindungen da noch vorangetrieben. Wir hängen euch das Foto auch mal an. Das ist auf jeden Fall
sehenswert. Auch so richtig 70er Jahre halt, ne?
Stimmt.
Irgendwie. Es ist auch so ein bisschen wie bei Hedy Lamarr, oder? Aus der letzten Folge, die ja dann irgendwie
gedacht.
So ein Labortisch bei sich da in der Hollywood-Villa hatte.
Richtige also, Arbeitstiere.
Ja, genau. Aber auch halt so diese Tüftler, ne?
Mhm.
Also die sitzen dann da an diesem Tisch, haben da das ganze Material drauf liegen und wollen ja eigentlich einen Ballon für die Blutgefäße basteln. Das ist so seine Idee. Also der hat dann irgendwann so gecheckt, gut, ich möchte diese dünnen Katheter weiterverwenden, aber ich will die nicht komplett durch die Blutbahn schieben, sondern eigentlich an der Stelle, wo es jetzt eng ist, muss sich von innen irgendwas aufwölben, damit man das wie so aufdehnen kann. Und dafür denkt er sich dann aus, nehme ich einfach kleine Ballons, also wirklich mini, jetzt so groß wie so eine Erbse vielleicht. Und ja, die sollen an diese enge Stelle, damit die dann aufgedehnt werden kann, statt so durchstoßen zu werden.
Ich feiere seine Idee ja richtig. Also ich finde es so krass, dass er sich überlegt hat, dass das wirklich funktionieren kann. Und ich finde es auch so heftig, da kommen wir ja dann gleich zu, als er das erste Mal macht, ey, wie aufregend das gewesen sein musste. Ziemlich großes Abenteuer, was er sich überlegt hat. Und irgendwie auch, stelle ich es mir ein bisschen süß vor, dass er da so einen kleinen Ballon in die Blutgefäße einführt und fragt mich so, wie wurde er dafür inspiriert? Ist er über den Jahrmarkt gelaufen, hat gesehen, da werden Ballons aufgepustet und dachte so, ey, das wäre voll genial. Die gehen ganz klein in die Blutgefäße rein, werden aufgepustet und nehmen dann halt viel mehr Platz ein. Wir hängen euch auf jeden Fall auch nochmal ein Bild an, wo ihr sehen könnt, wie dieser kleine Ballon aussieht.
Ja, ich glaube, der war jetzt nicht so romantisch, wie wir uns das jetzt vielleicht vorstellen.
Es war kein Herzchenballon.
Nee,
so viel kann man sagen.
Es gibt aber so eine Geschichte, die sich weiter erzählt wird, dass der Mann Patienten hatte, der auch so gesagt hat, Doktor, Sie haben doch hier den ganzen Tag zu tun mit diesen Blutbahnen und dieser Patient, der war wohl, ich weiß nicht, irgendwie Mechaniker oder so. Also der hatte so, oder Ingenieur, der hatte so einen ganz praktischen Beruf. Und der meinte dann, also wenn ich ein Rohr habe, was nicht frei ist, dann gehe ich da mit der Bürste durch. Und wahrscheinlich hätte so jeder andere gesagt, okay, so jeder Arzt hätte abgewunken. Und der Andreas so, ey, gute Idee. Also er macht es jetzt natürlich nicht mit der Bürste, aber er bringt ja auch quasi so ein kleines Werkzeug an die Stelle, ne?
Ja. Ja, voll gut.
Ja.
Und er tüftelt daran aber auch nicht alleine. Und da kommen wir wieder zu dieser Szene in der Küche. Dieser rustikale Holztisch im Hintergrund, eben dieser Kühlschrank mit ganz vielen Stickern drauf. Da sitzt er mit seiner Frau Michaela, seiner Laborassistentin Maria und ihrem Mann Walter. Also wie so ein Pärchenabend, oder spielen die keine Spiele oder so oder trinken Wein, sondern basteln Ballons für Blutgefäße und überlegen sich, wie sie Patienten helfen können, die so Verengungen haben oder Verstopfungen in ihren Blutgefäßen. Finde ich richtig krass. Wäre doch mal was, oder Marie? So für den nächsten...
Auf jeden Fall.
In Anführungsstrichen Spieleabend, Bastelabend.
Ich glaube, das kann ähnlich sein, da so zu basteln. Und ich hab gelesen, dass da eventuell ab und zu doch auch mal eine Flasche Wein dabei war.
Ja, sonst
oder
kommt
so selbstgemachte
man auch nicht auf solche
Pizza.
Ideen. Schön.
Also man kann das ein bisschen upgraden.
Immerhin.
Auf jeden Fall. Ja. Und sie haben dann aber auch noch ein bisschen Profi-Unterstützung gekriegt. Die waren da ja in Zürich, da gibt's auch eine sehr gute Uni, die ETH. Und da hat ihnen ein Chemieprofessor geholfen. Der hatte nämlich einen Kunststoff, kannte der sich aufdehnt, aber ganz gleichmäßig und der auch seine Form behält. Das war also jetzt wichtig, wenn die das da in irgendwelche Blutgefäße einfüllen wollen. Und diese Verbindung von dem Kunststoff heißt Polyvinylchlorid. Ihr denkt jetzt vielleicht, ihr habt das noch nie gehört, aber die Abkürzung bestimmt, PVC, das ist zum Beispiel in Fußböden. PVC, Fußboden, habt ihr vielleicht sogar in eurer WG-Küche. Und das ist auch in manchen Rohren, Schuhsohlen. Ja, genau. Da kommt das vor im Alltag.
Und damit bauen sie dann einen Prototypen und 1974 behandelt Andreas Grünzig damit zum ersten Mal eine verengte Beinarterie in der Klinik. Und wenn das nicht geklappt hätte, wäre die Alternative eben gewesen, das Bein zu amputieren. Und da hat man dann gesagt, komm, jetzt gehen wir das Risiko ein, jetzt oder nie. Und es hat tatsächlich geklappt. Und das beflügelt ihn dann so sehr, dass er immer noch größer denkt und er plant dann den allerersten Eingriff am Herzen.
Und das ist wirklich was Besonderes, weil bis dahin war es immer so, wenn jetzt am Herzen was war, wenn da so ein Gefäß verengt war, dann musste man direkt den ganzen Brustkorb aufmachen. Und also ihr könnt euch vorstellen, das ist dann wirklich mit Sägen und so. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen hattet, wenn jemand da so eine OP hatte, dann hat man wirklich im Anschluss auch so eine voll fette Narbe, die über den ganzen Oberkörper geht, wie so ein Reißverschluss. Und es gab schon, also es gab damals nur diese Option oder Medikamente. Aber ja, wenn Medikamente nicht halfen, dann musste man diese OP machen. Und da wurde dann meistens so eine Vene oder eine Ader aus einer anderen Stelle vom Körper genommen, die dann wie in so einer Umgehungsstraße eingesetzt wurde ans Herz, wenn da ein Gefäß zu verengt war. Aber es war halt eine super komplizierte OP, auch am offenen Herzen bei Vollnarkose. Also wirklich auch Risiko pur jedes Mal. Das kann man sich ja... Will man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ja.
Und hat auch total lange gedauert, bis das wieder geheilt ist, ne? War super anstrengend, riskant. Ja. Also hat schon geklappt, aber da musste irgendwie nochmal eine neue Lösung her. Und die hatte dann Andreas Grünzig. Der hat sich gedacht, ich gehe mit meinem Ballon, den er ja entwickelt hat und auch schon erprobt hatte an anderen Körperteilen, die nicht ganz so kritisch sind, mit dem gehe ich einfach über die Blutgefäße bis zum Herzen. Also es ist ja alles im Körper miteinander verbunden. Und das hat er sozusagen dann ausgenutzt. Und dass das geht, dass man sozusagen über die Blutgefäße zum Herz kommt, das hatte schon ein anderer Forscher gezeigt in einem, und das ist so krass, Selbstversuch. Also mega spektakulär. Der hat sich einfach einen Katheter über seinen Arm bis in sein Herz geschoben und hat dafür dann den Nobelpreis gekriegt. Also richtig krass. Und also ich kann mir nicht mal vorstellen, was denn für eine Überwindung es sein muss, sich selbst einen Zugang zu legen oder sich selbst eine Spritze zu geben. Und der hat sich einfach mal dieses Teil durch seine Blutgefäße bis zum Herzen gelegt. Dieser Arzt hieß Werner Forsmann. Der hat damals ziemlich viel Spott für diese Idee geerntet, aber auch eben einen Nobelpreis bekommen. Und diesen Weg will auch Andreas Grünzig nutzen. Also nicht den Weg, einen Nobelpreis zu bekommen, sondern den Weg von einem Blutgefäß zum Herzen, um seinen Ballon eben zum Herzen zu bringen.
Dafür bastelt er jetzt weiter Katheter in seiner Küche, optimiert nochmal ganz viel, testet es auch schon mal an Tieren, an Hunden wohl und wagt dann 1977 den ersten Eingriff am menschlichen Herzen. Der Patient ist ähnlich alt wie er, 38 Jahre, und sein Vorderwandgefäß am Herz ist so verengt, dass er auf jeden Fall behandelt werden muss. Und er hatte eh schon nicht so richtig Lust auf so eine fette Bypass-Operation und deswegen trifft es sich eigentlich ganz gut, dass Andreas Grundsicher auch seine neue Methode austesten würde. Und sie trauen sich dann zusammen, machen diesen Eingriff und das Besondere ist zum Beispiel schon, dass sie das ohne Narkose machen können. Also es ist keine Vollnarkose für diesen Eingriff nötig, was ja auch schon mal voll die positive Veränderung ist, weil das auch ja immer ein großes Risiko ist, sowas. Und es ist für den Notfall noch ein OP-Team dabei, dass sie jederzeit noch wechseln könnten, jetzt zur Operation. Aber zum Glück muss das gar nicht passieren, da muss niemand eingreifen, denn Andreas Grundzig schafft es wirklich, mit seinem Ballonkatheter das Herz zu erreichen und das Gefäß zu weiten.
Diese Erfindung, also dieser Ballonkatheter, das ist der offizielle Begriff seiner Erfindung, hat dann wirklich die Welt verändert. Vom einen auf den anderen Tag war keine OP mehr nötig, um verengte Blutgefäße zu behandeln. Die Rettung für wirklich tausende Menschen immer noch. Und also das ist bis heute die Standardmethode, um zum Beispiel einen Herzinfarkt zu behandeln. Und es ist einfach so fantastisch, dass man dafür nur so einen kleinen Schnitt in der Leiste machen muss, also eben nicht den ganzen Brustkorb öffnen muss, dieses Risiko eingehen muss und so weiter. Oder man geht eben da am Handgelenk rein, das geht auch und kommt damit dann ganz einfach zum Herzen. Und heutzutage wird mit diesem Ballon meistens, also wie so ein kleines Päckchen, was man da irgendwie so packt, werden Medikamente auch noch an diese Stelle gebracht. Oder ein Stent. Das ist so ein stabilisierendes Gitter, das dehnt sich quasi mit dem Ballon auf und wenn der dann wieder zusammenfällt und rausgezogen wird, dann bleibt dieses Gitter noch da und kann das Blutgefäß dann sogar stabilisieren. Also das ist dann nicht nur einmalig geöffnet, sondern bleibt dauerhaft geöffnet und stabil.
Ja, das mit dem Päckchen ist eigentlich voll das gute Bild. Also genau, man kommt genau an die Stelle, wo was hingeliefert werden muss, legt es da ab und vielleicht können wir euch auch nochmal erklären, also wie wird der Ballon eigentlich groß? Der wird ja erstmal eingeführt, noch verschrumpelt sozusagen und dann kann man wirklich mit so einem kleinen Blasebalg, also mit so einer Pumpe quasi, das ganz vorsichtig aufpumpen. Also der Andreas Grundzig hatte wohl auch wie so ein kleines Pedal, wo er dann mit dem Fuß drauf gedrückt hat und dann kannst du halt so auch die Luft wieder rauslassen. Also es war einfach Luft.
Richtig genial.
Tatsächlich in diesem Ballon. Ja, genau. Und mittlerweile, also die haben halt auch ein Upgrade nochmal gekriegt, diese Katheter, also die modernen, mit denen kannst du sogar Herzklappen sprengen, künstliche Herzklappen implantieren und alles ohne den Brustkorb zu öffnen.
Total cool. Und das ist auch wirklich so die Erfolgsgeschichte von Andreas Grünzig. Aber es gibt auch eine dunkle Seite von seiner Geschichte. Denn dass wir ihn heute so feiern, davon hat er erstmal gar nichts mitgekriegt. Er hat erstmal die volle Ladung Neid und Eifersucht abgekriegt. Und langsam kriege ich wirklich die Krise bei diesen ganzen Geschichten, weil irgendwie zieht sich das so durch. Immer wenn eine geniale Person eine Idee hat, dann wird sie erstmal abgelehnt und als Spinnerin oder Spinner abgetan. Und so erging es eben auch Andreas Grünzig. Also ihm wurde irgendwie nicht so richtig geglaubt, dass das funktionieren soll. Er wurde richtig gemobbt bei der Arbeit und ihm wurde auch die Arbeit an sich immer schwerer gemacht, weil man diesem jungen Arzt, der da auf einmal daherkam und meinte, er wüsste irgendwie, wie es funktioniert und wie es läuft, einfach keinen Glauben schenken wollte. Es kamen zwar KollegInnen, andere MedizinerInnen aus der ganzen Welt, um seine neue Ballontechnik zu lernen, aber gleichzeitig wurde er in Zürich komplett ausgebremst. Er durfte zum Beispiel nur wenige PatientInnen behandeln, obwohl er jetzt eben diese Methode hatte, mit der er Leben retten konnte.
Ja, total schlimm. Es wurden sogar auch so Gerüchte verbreitet, dass halt andere erzählt haben, ja, der bringt hier Patienten um. So Patienten sterben, wenn der das macht. Also wirklich richtig voll die Intrigen eigentlich, so die da gesponnen wurden.
Und purer Neid einfach.
Ja, genau. Also die waren eifersüchtig, dass da jetzt so ein junger Typ meint.
Und auch so fehlende Fantasie, ne? Also so fehlende Fantasie, dass das funktionieren kann.
Ich glaube, das Ding war vielleicht auch, also diese OP vorher, die war natürlich, keiner fand die jetzt besonders cool, aber die hat natürlich schon ihren Job getan. Und alle, die das gemacht haben, haben das wahrscheinlich auch super lange geübt und so. Du musstest dir ja auch so ein bisschen was ja, erarbeiten, um so eine OP durchzuführen. Und dann kommt da der junge Arzt und sagt irgendwie, also probiert's doch mal mit meinem Ballon.
Ballon. Lass doch mal die Messer und das ganze Werkzeug hier irgendwie beiseite. Ja.
Ja.
Okay, ja, vielleicht das, ist es in dem nicht. Setting schon gewöhnungsbedürftig.
Ja.
Aber trotzdem, ey, lass den Jungen noch machen.
Ja, genau. Also wir werden richtig sauer, wenn wir das hören. Dem Andreas ging es da nicht ganz so, weil der, wenn der wütend wird oder ja so enttäuscht, dann wandelt er das eher in Aktivität um. Da ist er uns einen Schritt voraus. Und deswegen hat er sich einfach von diesem ganzen Missgunst nicht stoppen lassen, sondern ist weitergegangen und hat sich eine neue Stelle gesucht. Also er hat dann gesagt, gut, wenn ihr mir hier jetzt keine Patienten zur Verfügung stellt, weil die hat es ja gegeben, dann gehe ich halt. Er hat es in Deutschland probiert, findet keine Stelle. Aber dann in den USA, also in der Welt hat man schon mitgekriegt, dass er da was Cooles erfunden hatte. Da geht er dann hin, aber auch da stellt sich dann irgendwie raus, so viele Patienten können wir dann jetzt doch nicht aufnehmen. Deswegen kündigt er da direkt wieder. Das finde ich auch so einen guten Move. Und dann auf einmal stellt sich raus, okay, geht doch. Und dann ist er doch geblieben.
Oh Mann, das sagt so viel über ihn aus. Er wollte halt irgendwie einfach wirklich Menschen helfen. Also es ging ihm nicht darum, dass er da irgendwie selbst groß dasteht oder sowas. Für ihn stand ganz oben auf der Prioritätenliste, dass er Menschen retten wollte.
Ja, also so waren die auch schon ihr Studium angetreten. Die haben wohl als Brüder sich so damals vorgenommen, wir treten jetzt an, um die Welt zu verbessern. Wir wollen was besser machen und auch die Medizin besser machen. Das war so das Motto von den beiden.
1983 hat er übrigens nochmal geheiratet, eine Ärztin aus Atlanta, da ist er dann hingezogen, hat dort gearbeitet. Seine Frau, mit der er damals auch am Küchentisch das Ganze irgendwie entwickelt hat, die ist mittlerweile zurück nach Deutschland gegangen und deswegen lebt er dann mit seiner neuen Frau an der Seite in Atlanta und ist mittlerweile dann ein ziemlich berühmter Herzspezialist, weil irgendwann wurden auch die letzten Zweifler von seiner Idee überzeugt. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie zeichnet ihn sogar aus und es heißt, dass sogar verhandelt wurde, ob er einen Nobelpreis kriegt. Das ist ja so das Höchste, was man erreichen kann als Wissenschaftlerin oder auch generell, gibt ja auch den Friedensnobelpreis und so weiter. Aber so weit kommt es dann leider nicht. Und hier kommt jetzt irgendwie das Krasse. Also am Anfang wurde ihm nicht geglaubt und dann musste sich Andreas dafür einsetzen, dass seine Idee doch bitte nicht zu inflationär genutzt wird. Also am Anfang wurde sie gar nicht genutzt, ihr wurde nicht geglaubt, man hat ihn irgendwie belächelt und ja regelrecht gemobbt und wir haben es ja am Anfang schon angekündigt, er musste sich dann irgendwann dafür einsetzen, dass dieser Ballonkatheter nicht so oft genutzt wurde, weil seine Erfindung ist so ein richtiger Hype dann irgendwann geworden und ist richtig ausgeufert und es hat plötzlich jeder diesen Katheter gelegt bekommen mit dem Ballon da am Ende und das war ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Das sollten ja auch wirklich nur Leute bekommen, die es nötig hatten, weil auch damit ist natürlich ein Risiko verbunden, aber das ist dann irgendwie so komplett eskaliert und er musste sich dafür einsetzen, dass das so ein bisschen gebremst wird.
Ja, also das war wirklich dann so, ich glaube, weil das so einfach war, wurde dann immer direkt kathetert. Wahrscheinlich fanden alle auch so cool. Aber genau, wenn die Leute eben eigentlich zu gesund dafür waren, war es ja nicht nötig. Und da ging es dann plötzlich auch ums Geld, denn die Aktien seiner Erfindung waren mittlerweile wirklich millionenwert. Also es zeigt ja auch, wie gefragt seine Erfindung war. Andreas Grünzig besaß 10 von 100 Aktien und die Firma, der Rest gehörte, hat sich dann überlegt, okay, die sind jetzt so viel wert, die verkaufen wir jetzt mal schön. Aber sie wussten gleichzeitig auch, der Andreas, den werden wir nicht davon überzeugen können, denn der war ja eigentlich damit beschäftigt, die Produktion jetzt nicht weiter anzuheizen. Doch bevor die das zu Ende diskutieren konnten, passiert dann ein schrecklicher Unfall.
Und jetzt für alle Black Story True Crime Fans aufgepasst, nochmal mehr aufgepasst als schon davor. Im Oktober 1985 fliegt Andreas Grünzig mit seiner Frau mit einer Privatmaschine von seinem Ferienhaus auf Sea Island zurück nach Atlanta. Es ist da ziemlich stürmisch, die Navigation funktioniert nicht so richtig und dann stürzt das Flugzeug ab. Und die beiden überleben nicht. Also richtig, richtig schrecklich.
Also Andreas Grünzig ist da gerade mal 46 Jahre alt Und merkwürdigerweise sind nach diesem Flugzeugabsturz ausgerechnet auch diese 10 Aktien verschwunden. Angeblich hat er sie vorher noch verkauft, aber zumindest sein Bruder hat er damals eigentlich erzählt, ich verkaufe die auf keinen Fall, ich brauche das Geld nicht. Für mich ist es wichtiger, dass ich einen Einfluss zum Wohle der Patienten habe. Und ja, so habt ihr ihn ja jetzt auch kennengelernt. Er war eben gar nicht so der Typ, dem es da um das Geld ging. Also was da jetzt genau stimmt, weiß irgendwie niemand, aber dieser Flugzeugabsturz ist insgesamt extrem merkwürdig gelaufen. Es gibt auch einen Absturzbericht und darin kann man lesen, dass beide Vakuumpumpen, also ich wusste nicht so ganz genau, was das war, das ist irgendwie an den Motoren dran und wenn das locker ist, die Bahn wohl beide gelockert, dann bringt das das Orientierungssystem vom Flugzeug durcheinander. Und es war tatsächlich in Aufnahmen zu sehen und auch so zu hören, also in so Funkaufnahmen, dass anscheinend dieses System schon kaputt war, bevor sie dann abgestürzt sind. Und ja, warum diese Pumpen locker waren, weiß halt niemand offiziell.
Ein super, super mysteriöses Ende eines Erfinders. Da würde ich wirklich einiges geben zu erfahren, was genau da gelaufen ist. Und ich meine, das ist auch irgendwie so krass, weil diese Erfindung von Andreas Grünzig hat so vielen Menschen das Leben gerettet und am Ende sollte er irgendwie selbst mit seinem Leben nicht davonkommen. Das ist ganz tragisch. Ja, und obwohl er den Nobelpreis dann ja auch sogar noch verpasst hat, während er gelebt hat, ja, haben wir jetzt eine Podcast-Folge über ihn gemacht.
Zu seinen Ehren.
Zu Ehren von Andreas Grünzig und seiner Erfindung vom Katheter und dem Ballon, mit dem man Gefäße wieder hinbekommt.
Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst uns auf jeden Fall noch eine Bewertung da und folgt uns, wenn ihr das noch nicht tut.
Und abonniert die Glocke, klickt auf die Glocke.
Ja.
Und ihr könnt uns natürlich auch Feedback geben oder den nächsten Erfinder oder die nächste Erfinderin vorschlagen an podcast@behindscience.de. Schickt uns da alles, was ihr so loswerden wollt oder wie euch jetzt auch die Folge gefallen hat. Oder ihr schreibt uns über Instagram. Ihr findet uns bei behindscience.podcast. Einfach danach suchen bei Instagram. Dann landet ihr auf jeden Fall ganz sicher bei uns.
Danke auch an Mermaid Productions und Julep, die uns bei der Produktion geholfen haben. Und danke nochmal an euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder am Science Samstag. Tschüss.
Ciao.